Frau Bosse, was ist das Theaterkombinat?
Das Theaterkombinat ist eine Theatergruppe, die seit 1996 in wechselnder Besetzung zusammenarbeitet und man kann sagen, experimentiert mit unterschiedlichen Theaterformen zwischen bildender Kunst, Architektur, Installation und eben auch Theater, wie jetzt wieder mit der Serie Tragödienproduzenten.
Welches Arbeitsprinzip verfolgt das Theaterkombinat?
Ich glaube, die Arbeitsprinzipien haben sich über die Jahre immer wieder verändert und modifiziert. Der Versuch ist auch immer wieder zu sagen, jedes Projekt hat wie ein eigenes Arbeitsmodell, weil es die Einsicht gibt, dass im Grunde die Strukturen, in denen man arbeitet, immer mitentscheiden, welche Ästhetiken man daraus eigentlich entwickeln kann. Das heißt, es gibt nicht die Form oder die Definition, sondern es adaptiert sich immer wieder projektweise.
Sie sind die Regisseurin. Welche Rolle übernehmen Sie im Theaterkombinat, das ja ein Kollektiv zu sein scheint?
Ich weiß nicht, ob der Kollektivname es noch richtig ist für die Form der Zusammenarbeit. Also man kann sagen, Kollektiv im Sinne von, dass da unterschiedliche Kompetenzen länger zusammenarbeiten. Und da gibt's sehr unterschiedliche Geschichten. Also es gibt eine sehr lange mit der Christine Standfest, die wir zusammengearbeitet haben, jetzt nunmehr seit fast 10 Jahren. Und es gibt eigentlich, ich weiß nicht, ob der Kollektivbegriff da noch richtig ist oder wirksam ist. Es war ganz ursprünglich, als ich das gemeinsam mit anderen Kolleginnen gegründet habe in Berlin, hatten wir einen radikalen Kollektivbegriff. Die Arbeitspraxis hat es dann immer wieder unterschiedlichst modifiziert, beziehungsweise hat zu Arbeitsversuchen geführt, die ganz klar unter meiner künstlerischen Leitung waren und anderen Projekten, die gemeinsame Projekte waren.
Also es gibt schon Hierarchiestrukturen.
Absolut.
Nun zu Die Perser von Aischylos. Warum wählten Sie gerade diesen Stoff?
Das ging eigentlich aus von unserem Interesse nach der letzten großen Arbeit Palidonastadt, die eigentlich ganz stark über eine Installation gearbeitet hat, wieder sich hinzuwenden dem Theater und eigentlich zu fragen, was kann man aus dem Archiv von Theater und Theatertexten eigentlich lernen für eine zeitgenössische Praxis? Und in dieser Serie haben wir 3 Texte ausgewählt und der erste Text, der überhaupt überliefert ist in unserer Theatergeschichte, sind die Perser. Die älteste vollständig erhaltene Tragödie von Aischylos und auch interessanterweise die einzige Tragödie, von Aischylos, die sich eben nicht auf einen mythologischen Zusammenhang bezieht, sondern basiert auf einem historischen Vorfall.
Was sind so kurz die Hard Facts? Was passiert im Stück?
Der erste Trick des Stückes ist eigentlich, dass Aischylos als Grieche schreibt aus der Perspektive von den Persern. In dieser Perspektive von den Persern berichtet er zunächst von den wartenden Adligen, persischen Adligen, die warten auf eine Nachricht aus dem Krieg, aus dem Feldzug von König Xerxes, der losgezogen ist gegen Griechenland, besonders gegen Athen. Sie haben keine Nachricht. Die Königin kommt, die Witwe von Dareios, der zuvor König war und auch schon einen Feldzug gegen Athen gestartet hat, hat einen üblen Traum gehabt, der ihr Böses anmutet, dass Xerxes fällt. Dann kommt ein Bote an und berichtet, dass die gesamte Armee geschlagen worden ist, aufgrund einer List der Griechen, die zahlenmäßig weit unterlegen waren, aber intelligenter waren in der Kriegsführung und Xerxes aufgrund seiner Hybris nicht begriff, dass da eine List vorliegt, mit der Xerxes und die persische Armee ausgetrickst worden ist. Des Weiteren gibt es lange Listen von Feldherren, die starben in diesem Kampf, was einerseits so eine große Markierung ist, dieses mächtigen persischen Imperiums und endet eben mit der totalen Vernichtung dieser persischen Kriegsmacht, die dann beschreibt, dass ausschließlich Xerxes als einziger Überlebender übrig ist. Dem Ganzen folgen dann noch weitere Chöre, die Klage haben über die nun veränderten politischen Zustände, wobei in den Chören sehr interessant ist, dass der Text eigentlich permanent wechselt aus, ein sprachliches Bild zu entwerfen über das, was die Perser sind als Macht, als politisches System und diesem persischen Chor eigentlich immer wieder griechische Ideale untergeschoben werden. Also ein recht interessanter Trick oder Kniff, der in diesen Chortexten verhandelt wird, weil eben auch dieser Text zur Hälfte aus Chortexten besteht. Am Ende des Textes tritt Xerxes auf, mit zerrissenen Kleidern kommt er zurück und tritt in diese letzte Toten- oder die letzte Klage, den Kommas am Ende des Stückes, über sein Versagen, über die verlorene Schlacht, über das niedergegangene Persische Reich, was historisch so nicht stimmte. Also das heißt, die Perser verloren die Schlacht, aber es war in keinster Weise so, dass die persische Macht vernichtet war. Das ist wiederum ganz klar die Interpretation von Aischylos auf den Fakt. Was interessant ist, dass er das ja zeigte vor vielen Teilnehmern und Zeugen dieser Schlacht. Also bewusst eine Art von Geschichtsschreibung vorgenommen wird, die das, was eigentlich alle wissen, verändert. Was ganz interessant ist.
Es gab nun zwei Aufführungen von Die Perser vom Theaterkombinat in Genf und in Wien. Was waren genau die Unterschiede dieser beiden Aufführungen?
Ah, da gibt es viele. Das erste ist, dass es in Genf in Kooperation war mit dem Theater de Grütli, wo es eine neue Leitung gab, die ganz klar sich positionieren wollten als ein Ort für experimentelles Theater. Und wir das hier im freien Feld gemacht haben, das heißt ohne institutionelle Anbindung. Das nächste war, dass es im Theater de Grütli war, es in einer Blackbox, in so einem klassischen 80er-Jahre-Veranstaltungsraum, der komplett entkernt war, während es hier war in einem städtischen Restraum, Lehrraum unter der Maria-Hilfer-Straße, das heißt in einem 200 Meter langen Revisionsgang der Wiener Linien. Der andere Unterschied war, dass es eben in Genf auf Französisch war, wobei bestimmte Protagonistenparts von Darstellern des Theaterkombinats übernommen wurden und andere Passagen, also fast sonst alles auf Französisch war. Hier es eben komplett auf Deutsch aufgeführt wurde. Und dort der Gedanke war, zu der Zeit, als der Text entstand, war genau diese Demokratiebewegung, das heißt, es gab die Reform von Kleisthenes, es gab eine Umstrukturierung der politischen Verhältnisse in Athen. Es gab das Organ der Volksversammlung, in der 600 Bürger teilnahmen, es gab das Organ des Rate 500. Gleichzeitig gab es die Dithyrambenwettkämpfe, das heißt 10 Distrikte des Staates Athen, sandten einmal im Jahr 50 beste Männer zu einem Chorwettkampf. Das heißt, es gab immer wieder diese magische Zahl 500. Und als ich diesen Theaterraum sah in Genf wieder, an dem ich schon vor vielen Jahren, ich habe da schon einige Arbeiten gemacht, dachte ich, das Einzige ist, den Raum zu füllen mit Menschen. Und daraufhin habe ich vorgeschlagen, zu versuchen, weil damals ein Drittel der Bevölkerung im Theater war, was heute ja kaum mehr nachzuvollziehen ist, möglichst viele Leute an diesen praktischen Prozess zu beteiligen. Das heißt, einen Aufruf gestartet, mit dem Theater gemeinsam 500 Leute zu finden, Bürger der Stadt, die an diesem Chor teilnehmen und die dann über 3 Monate das gemeinsam unter der Leitung von Chorführern, was französische Schauspieler waren, mit denen ich vorher einen Monat gearbeitet hatte und in die Partitur eingewiesen habe, das in Kleingruppen erarbeitet haben, was wir dann zusammenfügten in einem einmonatigen Arbeitsprozess. In Wien wiederum war es so, dass wir versuchten, nicht mit diesem Massenchormodell zu arbeiten, sondern zu versuchen, das Tragödienchormodell zu benutzen. Das heißt, ein Chor ebenfalls von Bürgern der Stadt Wien zu organisieren, der aber nur mit 12 Damen bestückt war. Also einen Chor, einen klassischen Tragödienchor zu versuchen, das originale antike Modell im Grunde zu versuchen.
1075 Verse, Chöre, 12 Wienerinnen, 180 Genferinnen. Mhm. Diese Ansammlungen, was ist da genau die Bedeutung dahinter, Chöre?
Ich glaube, es ist interessant in dieser Gesellschaft, die eigentlich immer nur oder fast nur über individuelle Repräsentationen funktioniert, zu schauen, welche Funktion kann eigentlich Theater haben. Und ich glaube, Theater kann 2 Funktionen haben. Einerseits ist es ein gesellschaftlicher Aushandlungsort, in dem, sage ich mal, gesellschaftliche Realität mit ästhetischen Mitteln in Frage gestellt werden kann. Und ich glaube, der Chor von der Antike her ist wie die Basis des Theaters und ist eigentlich als sozialer, ästhetischer Prozess einer der zentralsten Elemente des Theaters überhaupt und sind gleichzeitig unendliche Überprüfung für Gesellschaft. Das heißt, in diesem Chor, wenn man Genf kennt, Genf ist eine sehr internationale Stadt. Ich glaube, an dem Chor waren 30 Nationalitäten beteiligt, die aber gemeinsam ihre Aufmerksamkeit, ihre Körper richteten, um gemeinsam diesen Text, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen, diesen Text zu sprechen, ihn in einer gemeinsamen Konzentration über 2,5 Stunden lang zu prozessieren, in diesem Raum wiederum gemeinsam mit Zuschauern.
Für dieses Sprechen haben Sie eine spezielle Technik entwickelt. Können Sie die bitte beschreiben?
Mit Theaterkombinat haben wir schon viele Chorversuche gemacht. Das heißt, es gab eine fundierte Erfahrung, was meist bei Chorsprechen passiert. Der Versuch war, eine Partitur zu schaffen, die proportional funktioniert. Das heißt, keine musikalische Partitur in dem Sinne, wo das Metrum prädefiniert ist, sondern zu versuchen, dieser griechischen Grammatik auf den Grund zu gehen, die ganz stark darüber funktioniert, dass eigentlich Wortbilder aneinander schlagen. Also wo eigentlich so stehende Begriffe, Bildlichkeiten, die gleichzeitig aber ein starkes Phonem haben, aneinander geraten. Und diese Partitur versucht hat, das rhythmisch zu bewerkstelligen und gleichzeitig zu versuchen, eine Technik, eine Zeitlichkeit zu entwickeln, zu sagen, okay, jede Silbe hat ein Phonem, jedes Wort ist die Ansammlung von der Rhythmisierung von Silben und hat eine Bedeutung und einen Klang zugleich. Ich habe das dann genannt phonetisches Denken. Das heißt, den Versuch zu machen, dass die, die es sprechen, über die muskuläre Artikulation wissen, was sie da sagen, zu begreifen, was sie sprechen. Und somit nicht ein Vorwegnehmen von Sinnproduktion zu machen, sondern wirklich zu versuchen, im Moment der klanglichen und der semantischen Produktion zu sein und dieses mit Rissen zu versehen, was auch dann der Ort ist, wo der Hörer, der Zuschauer einsteigen kann und diese Angebote von Sinnproduktion auch immer wieder andere Möglichkeiten aufweisen, weshalb in dieser Partitur sehr viele Unterbrechungen oder auch Pausen vorkommen.
In den Materialien zum Stück Diversa habe ich Ihre Gedanken zum Theater und zum Chor sehr interessant gefunden. Sie schreiben, Wahrnehmung kann einen Vorgang der Autorisierung des Zuschauers ermöglichen. Was meinen Sie genau damit?
Ich glaube, häufig im Theater passieren Konsensproduktionen. Also das heißt Theater oder vielleicht häufig passiert die Kunst darin, dass man etwas darbietet, was irgendwie politisch, ästhetisch, gesellschaftlich richtig ist. Und in dem Fall meine ich zwei Sachen. Also einerseits ist Bürger, die noch zum Teil noch nie mit Theater gearbeitet haben, an so einem Prozess, der ästhetisch sehr anspruchsvoll war, zu beteiligen, ist ein Autorisierungsvorgang, weil er sich gleichzeitig mit dem Komplex der Demokratie dieses Textes einer gewissen Form von kulturellem Imperialismus beschäftigt und das wiederum mit ästhetischen Mitteln reflektiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass eine Sinnproduktion nicht repräsentiert, ein Sinn nicht repräsentiert wird, sondern versucht wird, zum Teil in konfliktösen Anordnungen Haltungen einzufordern. A, von denen, die es produzieren und B, auch von denen, die es koproduzieren, die es mit ihrer Wahrnehmung erst synthetisieren, tragen müssen, die es zu Ende denken müssen, das heißt der Zuschauer. Das heißt, den Zuschauer wirklich in die Situation zu bringen, mitzudenken, zu denken, zu wahrzunehmen und das auch zu entscheiden und bewusst zu tun und nicht einfach irgendwie mit Meinungen oder Konsensproduktionen zugedröhnt zu werden, wie, glaube ich, vielfach die kulturelle Produktion funktioniert.
Inwieweit ist eine Auseinandersetzung mit Demokratie für Sie wichtig? Und dazu im Zusammenhang, welche Rolle übernimmt dann auch das Publikum? Ist es dann passiv?
Diese ganzen Grundorganisationen der Gesellschaft sind ganz entscheidend für mich und ich glaube auch für unsere Praxis, um immer wieder Mittel auch zu befragen oder Weisen zu befragen, in denen man produziert. Also ich bin davon überzeugt, dass man kann immer gegen Hierarchien angehen, wenn sie transparent sind. Und über Jahre mit kollektiven Versuchen bin ich nunmehr davon überzeugt, dass Differenzen klarzusetzen produktiver sind und Veränderbarkeiten ermöglichen als verdeckte hierarchische Konstruktionen. Aber das ist eine lange Diskussion. Mit den Zuschauern glaube ich, dass es nicht darum geht, so eine Art von Erlebnis-Entertainment zu betreiben, was ja manchmal dahin pervertiert, wenn man offene Räume hat. Der Zuschauer war mittendrin. Also es gab keine Frontalität, sondern es gab eine Mehrperspektivität, eine Vielperspektivität des Hörens. Das heißt, jeder hörte und jeder sah was anderes.
Ich möchte nun zum Radiostück Diversa kommen. Wie sind die Soundaufnahmen in Genf und in Wien entstanden? Haben Sie dafür speziell jemanden beauftragt und unter welchen Gesichtspunkten?
Es kam vorher schon die Zusammenarbeit mit dem Werner Möbius zustande und es war eigentlich sein Vorschlag, das gut zu dokumentieren, weil wir waren eigentlich immer sehr schlecht dokumentiert, was die Akustik betraf. Und deshalb wurden in Genf ein Tontechniker beauftragt, mit Kunstkopfmikros sich durch die Menschen hindurch zu bewegen. und er beauftragte einen Kollegen, mit dem er wohl schon vorher gearbeitet hatte, den Tunnel aufzunehmen. Also im Versuch, genau die Räumlichkeit der unterschiedlichen Anordnungen als Teil der Akustik mitzubegreifen, was sehr entsprechend war, auch wie ich oder wir in diesen Räumen arbeiten. Also das heißt nicht, dass man die anderen akustischen Informationen ausschließt, sondern sie über eine bestimmte Reduktion von Informationen auch erst hörbar macht und auch integriert.
Sie haben die Auswahl gemacht für die Radiofassung. Das war doch eine Kürzung von 2 Stunden 30 Theatermaterial auf 30 Minuten. Wie sind Sie da bei der Auswahl vorgegangen?
Die Arbeit in beiden Räumen war sehr kompositorisch angelegt. Über Rhythmen, über Zeitlichkeiten, über Dynamisierungen von Sprache oder auch Stille, wo dann der Raum hörbar wird. Und mein Ehrgeiz war dann zu versuchen, ist es möglich, obwohl es eigentlich unmöglich ist, trotzdem ein Fil Rouge durch den Text noch zu vermitteln. Also nicht einfach nur mit einem sehr freien Materialbegriff zu operieren, sondern noch zu versuchen, ist es noch möglich, die Linie oder eine Argumentation des Stückes noch in Fragmenten beizubehalten, wiewohl da recht rüde Sprünge natürlich vorkommen müssen, weil man sonst nicht reduzieren kann.
Eine übliche Übersetzung von Theaterinhalten ins Radio ist das Format Hörspiel. Mhm. Ist das Stück, das wir in Kürze hören werden, nun ein Hörspiel?
Ich glaube, ein Hörspiel funktioniert anders, weil hier gab es eben dokumentarisches Material. Also es war im Grunde eine von Tontechnikern subjektiv aufgenommene, aber doch Dokumentation dessen, was in einem dreidimensionalen Theaterraum prozessiert wurde. Also das heißt, es ist ein anderer Materialstand, der für mich sehr interessant war, wie die Zeitlichkeit dann nur im Hörraum funktionieren kann. Deshalb, ich weiß nicht, ob die Definition wichtig ist. Ich würde sagen, ich glaube, das Vorgehen ist ein anderes. Ich glaube, ein Hörspiel geht man gleich aus von dem, dass es nur hörbar ist. Und dort haben wir genau diesen Übersetzungsprozess, der in einer Räumlichkeit stattfand. Und den finde ich eigentlich total interessant. Und ich habe den Eindruck, das ist auch Werner sehr gut gelungen, diese Distanzen oder Verräumlichungen, die in der Inszenierung waren, wieder in den Hörraum zu übertragen.
Danke, Frau Bosse. Die Perser von Aischylos, die Kunstradioversion einer Theaterproduktion von Werner Möbius und Theaterkombinat. Besetzung Wien, Bote, Gerald Singer, Atossa und Xerxes, Doris Uhlich. Schatten von Dareios, Christine Standfest, Kleiner Chor, Aurelia Purkert, Gerald Singer, Christine Standfest, Doris Uhlich, Chor der Zwölf, Beatrix Brunner, Aurelia Burkhardt, Gerlinde Ecker, Brigitte Futscher, Ulrike Johansson, Dora Müller, Heidemarie Pichler, Ingrid Ratsch, Anna Silagi, Ilse Urbanek, Lena Wicke. Dauer 30 Minuten 28 Sekunden.